Kurznachrichten. Für das BSW und Michael Lüders hält sich nicht viel mit Worten auf. Iran.
Schönen guten Tag und hallo. Drei geopolitische Großereignisse prägen das noch junge Jahr 2026. Zum einen die US-amerikanische Geiselnahme bzw. Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro. Dann der Griff der US-Regierung nach Grönland. Und schließlich die rund zweiwöchigen Proteste und Demonstrationen im Iran mit abertausenden Toten, die eine große Verwerfung im Land selber, aber auch für die Region insgesamt bedeuten.
Und nun das Dossier!
Und was lernen wir? Die Amis sind irgendwie immer dabei.
Der riesige Blick auf das, was im Iran passiert, ist in der Regel geprägt durch eine sehr klare Trennung in zwei Großparteien, wenn ich so sagen darf. Auf der einen Seite die Bevölkerung als Ganzes, die in einem heldenhaften Kampf versucht, die Freiheit zu erringen von einem theokratisch verfassten Regime, das diese Demonstranten niederkartätscht. Diese Sichtweise ist insoweit nicht stimmig, als sie zu kurz greift, auch wenn selbstverständlich die exzessive Gewalt des iranischen Regimes in jeder Hinsicht zu verurteilen ist. Im Folgenden soll es darum gehen, einmal darzulegen, wie sich die innenpolitischen und machtpolitischen Verhältnisse im Iran darstellen. Und ich werde dabei nicht der üblichen moralisierenden Darstellung folgen, sondern einen rein analytischen Blick verwenden. Selbstverständlich, um es nochmal klar und deutlich zu betonen, ist diese exzessive Gewalt des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung mit, nach offiziellen Angaben, mehr als 5000 Toten. Möglicherweise waren es sogar noch viel mehr. Zu diesen 5000 Toten gehören aber auch 500 Sicherheitskräfte, nach offiziellen iranischen Angaben. Dazu später mehr. Das ist zu verurteilen. Jeder Tote ist einer zu viel.
Nicht vergessen, ich verurteile, du verurteilst, wir verurteilen.
Das Dossier.
Michael Lüders zu den Aufständen.
Der Aufstand im Iran begann Ende Dezember, am 28. Dezember sind Geschäfte, Inhaber, Bazarhändler Leute, die Handel treiben, auf die Straßen gegangen, zunächst in Teheran in großer Zahl und haben protestiert gegen die sich verschlechternde Wirtschaftslage, vor allem gegen den freien Fall der iranischen Währung Rial, die im vorigen Jahr 2025 45% an Wert verloren hat. Das kommt noch hinzu zu der ohnehin sehr hohen Inflationsrate im Iran, beziehungsweise beide vermengen sich für die Händler. Es ist also sehr schwierig, einzukaufen und wieder zu verkaufen und dabei ihre jeweiligen Gewinnspannen zu kalkulieren. Die Unzufriedenheit unter den Händlern war sehr groß und sie sind auf die Straße gegangen, haben protestiert. Diese Demonstrationen haben sich dann sehr schnell ausgebreitet und beschränkten sich nicht mehr allein auf Teheran, sondern griffen auf das gesamte Land über. In einer ersten Reaktion hat die iranische Regierung den Zentralbankgouverneur ausgewechselt, um den Wechselkurs des iranischen Rial zu stabilisieren. Das reichte aber nicht aus. Die Demonstration nahm ihren Lauf, wie gesagt, landesweit. Am 2. Januar warnte dann US-Präsident Donald Trump, dass die USA, wie er sagte, locked and loaded seien, also bereit zum militärischen Eingreifen im Iran, falls Demonstranten getötet würden. Im Gegenzug erklärte Revolutionsführer Ali Khamenei, dass im Iran Unruhestifter unterwegs seien, die es, Zitat, in ihre Schranken zu verweisen gelte. Und nichtsdestotrotz haben hat die iranische Führung am 5. Januar Maßnahmen ergriffen, die in Richtung auf eine wirtschaftliche Reform greifen sollen. Das änderte aber nichts daran, dass die Demonstrationen immer mehr um sich griffen und im Grunde genommen das ganze Land erfasst hatten, spätestens am 7. Januar. Es ist dies aus Sicht des iranischen Regimes der gefährlichste und größte Aufstand gewesen seit vielen Jahren, vor allem weil sich hier soziale Schichten und Bevölkerungsteile in der Stadt wie auch im Land vereinten in ihren Protesten und in ihrer Unzufriedenheit, ausgehend von der sehr schwierigen Wirtschaftslage im Iran, aber eben auch aus Wut und Protest gegenüber der Brutalität der Sicherheitskräfte, die im großen Maßstab mit exzessiver Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Am 8. Januar folgte dann der landesweite Blackout in Sachen Internet, der über Tage und Wochen hinweg angehalten hat. Langsam wieder war es möglich, einige Internetseiten aus dem Ausland aufzurufen. Auch die Telefonverbindungen wurden wiederhergestellt. Aber zunächst einmal haben die Behörden im Iran versucht, die Kommunikation innerhalb des Irans zu unterbinden. Khamenei hat sich erneut an die Öffentlichkeit gewendet, der Revolutionsführer, und behauptete, dass die Demonstranten auf die Straßen gingen, um dem US-Präsidenten einen Gefallen zu tun, wie er sagte. Nichtsdestotrotz gingen die Proteste weiter. Trump drohte am 10. Januar noch einmal mit einer militärischen Intervention. Gleichzeitig ebenfalls am 10. Januar waren Iraner gezwungen, in Leichenschauhäuser zu gehen, um dort hoffentlich ihre Verwandten nicht wiederzufinden. Im schlimmsten Fall mussten sie aber doch identifizieren. Diese Bilder sind trotz des Internet-Lockouts in die internationalen Medien gelangt und haben natürlich zu Recht große Emotionen und zusätzliche Proteste hervorgerufen. Und die rhetorische Eskalation zwischen der iranischen Führung und den USA nahm immer mehr an Fahrt auf. So erklärte der iranische Parlamentssprecher am 11. Januar, dass Israel und die Militäranlagen der USA in der Region ein legitimes Ziel seien, falls der Iran angegriffen würde. Also eine doch gefährliche Eskalation, zunächst einmal auf rhetorischer Ebene. Trump legte nach, das US-Militär werde sehr starke Optionen ergründen mit Blick auf den Iran. Am 12. Januar geschah nun etwas, was in den hiesigen Medien eingeordnet wurde als inszenierter Protest, nämlich Hunderttausende haben eine Demonstration der Regierung begleitet, sind auf die Straßen gegangen anlässlich der Beerdigung von zahlreichen Sicherheitskräften, die erschossen worden sind im Zuge dieser Demonstrationen. Die hiesige Einordnung, dass das alles gelenkte Proteste seien, ist bestenfalls teilweise richtig. Was viele falsch einschätzen, ist, dass sie glauben, dass die gesamte Bevölkerung gegen das politische System im Iran eingestellt sei. Das ist in dieser Form aber nicht korrekt, denn das Regime hat natürlich immer noch sehr, sehr viele Nutznießer im Land, die hinter dem Status quo sich vereinen, auch weil sie natürlich wissen, dass die USA und Israel, die sich immer wieder auf die Seite der Demonstranten stellen, natürlich nicht die Absicht haben, das Land zum Besseren zu entwickeln, sondern es würde, sollte es zu innenpolitischen Verwerfungen kommen, erst in ihr Chaos geben. Und davor haben viele Iraner Angst, auch solche, die sonst mit dem Regime nicht viel zu tun haben. Vielleicht mal um der Anschauung willen, man sagt, dass Donald Trump in den USA einen Stammwählerschaft habe in der Größenordnung von 40%, egal was er tut, egal was für einen Unsinn er von sich gibt. Ich glaube, dass es nicht falsch ist zu behaupten, dass auch im Iran das dortige politische System, so brutal und so unfähig es sein mag, ebenfalls auf eine Unterstützung in der Größenordnung von 40-50% der Bevölkerung rechnen kann, weil es eben auch viele Nutznießer gibt des bestehenden Systems. Ich komme darauf noch zu sprechen. Am 13. Januar geschah etwas, was sehr gefährlich ist und was Demonstranten sicherlich auch mit einer gewissen Vorsicht genossen haben, denn Trump sagte den Iranern, sie mögen Regierungsgebäude stürmen, Zitat, Hilfe ist unterwegs, Zitat Ende. Das ist eine brandgefährliche Aussage, so etwas, denn wer sich auf solche Versprechungen der amerikanischen Regierung verlässt, der muss lebensmüde sein. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, 1991, nachdem die USA die irakische Besatzung in Kuwait beendet hatten, forderte der damalige Präsident George Bush Senior die Schiiten im Süden des Irak auf, sie mögen sich gegen Saddam Hussein erheben, die Amerikaner würden ihnen beistehen. Und tatsächlich haben sich die Schiiten erhoben, natürlich haben die Amerikaner ihnen nicht beigestanden und der Machtapparat von Saddam Hussein hat Zehntausende von ihnen massakriert. Und ein solches Szenario wäre im Zweifel auch im Iran genauso passiert. Natürlich hätten die USA nicht eingegriffen, um irgendwelchen Demonstranten zu helfen. Das ist reine Rhetorik und da muss man sehr vorsichtig sein. Man kann sagen, dass ungefähr in diesem Zeitraum auch die Demonstrationen zurückgegangen sind. Zum einen aufgrund der brutalen Niederschlagung durch die Sicherheitskräfte des Regimes, zum anderen aber auch aufgrund der hohen Todeszahlen unter den Sicherheitskräften. Es ist eben nicht nur so gewesen, dass edelmütige Demonstranten, die aus berechtigten Gründen auf die Straße gingen, um gegen das Regime zu protestieren, sich geäußert hätten, sondern die ganze Chose ist natürlich, wie so häufig, in der Innenpolitik Irans gekapert worden. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr interessant, was der israelische Sender Channel 14 berichtete. Am 13. Januar postete der diplomatische Korrespondent dieses israelischen Senders Channel 14, Tamir Murak, er postete das Zitat ausländische Akteure, Zitat Ende, Demonstranten im Iran mit Schusswaffen ausgestattet und versorgt hätten. Das erkläre die hohe Zahl der getöteten Sicherheitskräfte. Nach iranischen Angaben sind es 500. Die BBC gibt diese Zahl mit 150 an. Und Tamir Murak postete zum Abschluss seiner Mitteilung, Zitat, jeder kann raten, wer dahinter steht. Zitat Ende.
Das Dossier der kleinen Audiodatei auf den Punkt Michael Lüders zum Iran.
Die USA und Israel würden am liebsten den Iran als Zentralstaat zerstören, genauso wie man das mit dem Irak gemacht hat, mit Syrien gemacht hat, mit Libyen gemacht hat, unter anderen Vorzeichen auch in Afghanistan. In all diesen genannten Ländern war die Lage für die Bevölkerung hinterher desaströser, als sie es unter den allerdings mehr als unbefriedigenden Bedingungen zuvor waren. Deswegen sind ja auch viele Iraner bei aller Ablehnung bis hin zur Abscheu der bestehenden Verhältnisse nicht so naiv zu glauben, dass die Amerikaner oder die Israelis wirklich Gutes wollten für den Iran. Im Zweifel soll der Iran zerstört werden.
Und das wird auch unverfroren kommuniziert.
Das muss man erklären. Der Iran hat ein Wirtschaftssystem, in dem staatskapitalistische neben privatwirtschaftlichen Einheiten nebeneinander bestehen. Es gibt also eine sehr starke Präsenz staatskapitalistischer Unternehmungen, vor allem in der Erdölindustrie. Und wer kontrolliert diesen staatskapitalistischen Teil der iranischen Volkswirtschaft? Das sind im Wesentlichen die führenden Militärs, das sind die Basij-Milizionäre, das sind die Revolutionsgardisten. Die Revolutionsgardisten sind nicht allein die Elitetruppe der iranischen Armee, sondern sie sind darüber hinaus in ihrer zivilen Variante führend in den wesentlichen industriellen Bereichen des Irans, soweit sie staatlich fokussiert sind. Dieser Aufstieg der Revolutionsgarden zu den wirtschaftlich wichtigsten Akteuren neben den Bazarhändlern im Iran erklärt sich wesentlich durch die Erfahrungen der Kriege, die der Iran führen musste. 1980 hatte damals Saddam Hussein, inspiriert von den USA und anderen, den Iran angegriffen, unprovoziert. Dieser Krieg dauerte 8 Jahre. Über 1 Million Menschen waren gestorben. Und wirtschaftlich war dieser Krieg eine Katastrophe für beide Länder, für den Irak wie auch für den Iran. Jedenfalls im Iran selber haben diese Elitetruppen der Revolutionswächter natürlich sehr an Status und Ansehen gewonnen, weil sie eben den Iran verteidigt hatten gegen den Angriff aus dem Irak. Und auch in der Zeit danach konnten sie ihren Einfluss ausdehnen, weil die iranische Führung immer davon ausgehen musste, dass insbesondere die USA und Israel ein Interesse daran haben, einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen.
Gerne nachzuhören, Gabriele Gysi am Freitag, sie sprach von den Basari.
Den wenigsten ist bewusst, dass Sanktionen tödlich wirken, tödlich sein können und natürlich die Volkswirtschaft eines sanktionierten Landes zerstören in aller Regel. Das ist ja auch genau das, was gewollt ist. Es geht immer darum, ein Land von innen heraus auszuhöhlen und idealerweise einen Regimewechsel herbeizuführen.
Nicht zuletzt daher erlaube ich mir, Sanktionen Krieg zu nennen. Wirtschaftskrieg.
Das Dossier.
Nicht unwichtig, wenn man sich nicht einig werden kann, wer einen Krieg wann und wo begonnen
hat. Die Mittelschichten im Iran sind im Verlauf der letzten verstärkt 20 Jahre zu einem erheblichen Teil in die Verarmung getrieben worden. Also aus den Angehörigen der Mittelschicht ist ein Prekariat geworden. Wenn man sich die Sozialstruktur im Iran vor Augen führt, dann kann man sich das vorstellen wie eine Pyramide. Kleine Machtelite, 5% der Bevölkerung vielleicht, die Zugriff hat auf staatliche Ressourcen, die Zugriff hat auf Handel und denen geht es ganz gut. Die Mittelschicht stark ausgedünnt, kann sich vor allem dann halten, wenn man Verwandte im Ausland hat, die Geldüberweisungen tätigen. Und dann eben ein breiter Sockel an Bevölkerung, der wirklich von der Hand in den Mund lebt und irgendwie sehen muss, dass er über die Runden kommt. Und das ist das Ergebnis dieser Sanktionen, die auch deswegen schädlich sind, weil wenn man ständig redet von einem politischen Wandel, den man sich für den Iran wünscht, also eine Demokratisierung, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern es braucht einen gesellschaftlichen Träger, der den sozialen Wandel vollziehen kann. Das wären im Idealfall die bürgerlichen Mittelschichten. Die aber hat man in die Verarmung getrieben.
Zum Sohn des Schahs hatte ich mich bereits abgearbeitet, hier nochmal Lüders.
Diejenigen im Exil, die glauben, man müsste Reza Pahlavi, den Sohn des gestürzten Schahs, müsse man wieder an die Macht bringen und dergleichen Überlegungen mehr. Aber das alles hilft natürlich nicht wirklich weiter. Es gibt im Iran selber keine gesellschaftliche Kraft, die in der Lage wäre, einen politischen Wandel insoweit herbeizuführen, als man dieses Regime stürzen könnte. Eine solche Kraft gibt es bislang nicht. Deswegen versuchen externe Mächte, die USA wie auch Israel, vor allem die ethnischen und religiösen Gruppen im Land gegeneinander in Stellung zu bringen. Die Aserbaidschaner, die Kurden, die Belutschen, die Araber. Da gibt es viele, die unzufrieden sind mit dem Zentralstaat. Die werden entsprechend mit Waffen und mit Geheimdienstinformationen, mit Geld versorgt. Wir haben immer wieder gesehen, dass die israelische Seite sehr gut informiert ist über das, was im Iran passiert. Das gelingt ihnen auch mit Hilfe der entsprechenden Agenten aus dem Umfeld der sogenannten Volksmujahedin. Es gibt im Innern, wie erwähnt, keine politische Kraft, die dem Regime gefährlich werden könnte.
Ausführlich spricht Michael Lüders noch zur Geschichte des Iran. Das selbst nachhören, wir schließen.
Man kann sagen, dass ohne den Putsch von 1953, als der demokratisch gewählte Mossadegh gestürzt wurde und damit auch das kurzlebige demokratische Experiment im Iran beendet wurde, die Antwort auf diesen Putsch von 1953 geschah in Gestalt der Islamischen Revolution von 1979. Das eine ist ohne das andere nicht zu denken. Also wenn wir uns heute beklagen über die Diktatur der Mullahs, dann müssen wir sagen, dass dieses letztendlich das Werk ist unserer amerikanischen und britischen Wertepartner, die dafür Sorge getragen haben, eine innenpolitische Entwicklung einzuleiten, die schließlich in der Islamischen Revolution mündete. Im Übrigen ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die bei uns übliche Bezeichnung das Mullah-Regime im Grunde genommen nicht die Realität trifft. Natürlich weiß auch die iranische Führung, dass sie sich reformieren muss, dass sie sich öffnen muss, dass sie vor allem die wirtschaftlichen Probleme des Landes überwinden muss. Aber das gelingt angesichts der Sanktionen nur sehr in Teilen. Und doch hat es eine Evolution gegeben innerhalb des Machtapparates, nämlich es sind längst nicht mehr Die Theokraten, also das, was man hier vereinfacht als Mullahs bezeichnet, die tatsächlichen Machthaber sind im Iran, sondern es ist die Nationalgarde, sind die Elitetruppen der Armee, es sind die im zivilen Bereich tätigen Nationalisten. Diese Elite-Militärs und ihre zivilen Partner denken längst nicht mehr in den Kategorien von Theokratie oder von islamischem Staat. Sie setzen das zwar, sie stellen das offiziell zwar nicht in Frage, aber der Iran ist auf bestem Weg in Richtung auf einen Nationalstaat mit religiösem Überbau. Vergleichbar etwa der Islamischen Republik Pakistan, dem Nachbarland, wo es ebenfalls nach außen hin eine Betonung des Islam gibt, aber de facto ist es eine säkulare Militärdiktatur, die wir haben in Pakistan mit einer säkularen Fassade. Und das ist der Weg, den der Iran eigentlich auch schon seit mehreren Jahren geht, verstärkt seit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran vom Juni des vorigen Jahres. Können Sie detailliert nachlesen in meinem Buch Drecksarbeit. Das ist hochspannend.
Und da haben wir es nochmal auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich ging. Kaufen Sie das Buch von Lüders.
Das Dossier. The victory will change the world.
Ein Dokument der USA über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist nach Angaben des Präsidenten Zelensky vollständig ausgearbeitet und unterzeichnungsreif. Zelensky traf sich mit dem litauischen Präsidenten Nauseda. Aus Abu Dhabi hört man, das zweitägige Arbeitstreffen zwischen den Delegationen Russlands, USA und der Ukraine brachte keinen Durchbruch bei den Kernfragen. Immerhin aß man gemeinsam zu Abend. Es schreibt der Springer Verlag. Politico: Moskau lehnt die Präsenz jeglicher NATO-Truppen auf dem Territorium der Ukraine kategorisch ab. Das ist auch nichts Neues. Das ukrainische Nachrichtenportal Strana merkt an, US-amerikanische Garantien, die keinen Truppeneinsatz vorsehen, wären für Kiew inakzeptabel. Neue Verhandlungen voraussichtlich ab Sonntag, dem 1. Februar. Der ORF zitiert das russische Fernsehen. Kreml-Sprecher Peskow zur EU. Zitat: Das sind irgendwelche ungebildeten, inkompetenten Funktionäre, die nicht in die Zukunft schauen und das heute existierende Koordinatensystem verstehen können. Es ergänzen sich die Berliner Zeitung und die Tageszeitung Junge Welt. Raphael Schmeller in Erster. Eine Einheit französischer Neonazis soll Soldaten rekrutieren, um an der Seite der ukrainischen Armee zu kämpfen. Er formuliert SS-Symbolik und Hakenkreuz-Tattoos. Beruft sich auf die französische Online-Zeitung Street Press. Entsprechende Bilder findet man auf Instagram. Zitiert wird ein französischer Neonazi aus Lyon, Kenneth, mit Hakenkreuz tätowiert, bereits 2022 in die Ukraine reisend. Menschen, die sich seit Anfang an mit diesem Konflikt beschäftigen, wie ihr Erzähler, warnen von Tag 1. Die Junge Welt schreibt, hier Reinhard Lauterbach: Kiews Neonazis greifen nach der Macht. In der ukrainischen Armee werden Faschisten in Schlüsselpositionen gehievt. Neuer Armeechef soll Andriy Peletsky werden, Kommandeur des 3. Armeekorps, Direktnachfolger von Azov. Auch in wichtiger Position der frühere Chef des rechten Sektors, Sterenenko. Ziel sicher, Zelensky einen Friedensschluss unmöglich zu machen. Durchaus nachvollziehbar. Was bleibt diesen Leuten denn? Wie so oft in den vergangenen Jahren. Eine Persönlichkeit dieser Art, ein Hakenkreuz, wäre das eine zu viel gewesen. Wer mit denen gemeinsam, trägt sie nun wieder selbst am Revers. In der Welt am Sonntag, Springer Verlag, kritisiert Außenminister Wadefuhl die Debatte über einen möglichen NATO-Zerfall. Derartige Diskussionen würden auch in Washington nicht geführt.
Auf deutsche Ansprüche muss da jetzt keine Rücksicht genommen werden.
Und bestraft für eine Europatournee der ukrainische Balletttänzer Sergei Krivokon. Er tanzt in Tschaikowskis Schwanensee. Nun wurde seine Wehrdienstverschiebung aufgehoben. Er kann an die Front.
Wenn ein Schwamm singt, schweigen die Tiere.
Unsere Rechnung erarbeiten wir. Mahnen möchte ich auch am Montag, den 26. Januar 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Lernen mit Schlager Karat.
Und nun die weitere Nachricht.
Die US-Gesandten Witkow und Kushner waren zu Gesprächen bei Benjamin Netanyahu. Dieser empfing rechtsnationale EU-Abgeordnete. Beides berichtet der ORF. Er zitiert FPÖ-Delegationsleiter Harald Wilimski. Er sprach von einem Treffen historischen Ausmaßes.
How dare you?
Austria first. Mein Land,
Mein Radio.
Venezuela hat nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation mehr als 100 weitere politische Häftlinge freigelassen. Ich will nicht wissen, welche. Donald Trump droht Kanada mit 100% Zöllen. Und die iranischen Revolutionsgarden warnen die US-Streitkräfte. Sie mögen jede Fehleinschätzung vermeiden.
Das, was sich da für die zweite Januarhälfte und den Februar zusammenbraut, ist meteorologisch hochspannend.
Trotzdem aber nur das, was wir früher normaler Winter nannten. Baden-Württemberg meldet Schneefall und Unfälle. In den USA nach Schneefällen Haushalte ohne Strom. Auch die nächsten Tage Regen und Schnee. Abkühlung über Nordost.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.